Zu Beginn brauche ich etwas Ihre Fantasie. Stellen Sie sich einen Kreis vor. Dann frage ich Sie, wo beginnt der Kreis? Wenn man sich eine Uhr vorstellt, ist der Beginn bei 7 Uhr, bei 3 Uhr, bei 10 Uhr, bei 6 Uhr. Wo ist der Anfang eines Kreises? Und so können Sie sich auch fragen, wo ist bitte schön der Anfang eines Jahres? Woran messe ich den Beginn eines Jahres? Die Menschen haben oft sich an den Gestirnen orientiert. So heißt es ja auch im ersten Buch der Bibel, dass Gott Sonne und Mond schuf zur Bestimmung von Festzeiten. Also die Sonne gibt es nur, damit sie wissen, wann sie feiern können. Klar, oder? Und an der Sonne kann man auch feststellen, wann ein Jahr beginnt. Aber wann das beginnt, das ist völlig willkürlich. Sie können sagen, mir gefällt die Sommersonnenwende, ich beginne ein Jahr am 21. Juni. Oder Ihnen gefällt die Wintersonnenwende, 21. Dezember, die Tag- und Nachtgleiche im März oder September. Was gefällt Ihnen als Jahresbeginn? Es ist willkürlich. Wenn Sie dann auch noch die Mondzyklen dazu nehmen, wird es noch ein bisschen wilder, weil die Mondjahre ja kürzer sind. Da fehlen 11 Tage, das heißt, das Fest würde durch den Kalender wandern. So ist es ja zum Beispiel bei den Muslimen. Die feiern das neue Jahr immer am Beginn des Monats Muharram und das fällt jetzt im kommenden Jahr auf den 30. Juli. Da beginnt für die Muslime das Jahr 1444. Juden haben eine Kombination aus Sonnen- und Mondkalender. Für sie beginnt das Jahr am 1. Tischri. Das wird am 26. September sein. Dann fängt für die Juden das Jahr 5783 seit Erschaffung der Welt an. In China ist es noch ein bisschen anders. Die beginnen das Jahr des Tigers immer am Neumond in der Phase zwischen 21. Januar und 21. Februar, dieses Jahr am 1. Februar. Wann fängt ein Jahr an? Es ist willkürlich festgelegt und von Kultur zu Kultur verschieden. Nachdem ja auch bei uns das Christliche verschwindet, ist es nicht selbstverständlich, dass die Welt davon ausgeht, dass am 1. Januar das Jahr beginnt. Warum ist es nicht denkbar, dass die Welt in einer ferneren oder näheren Zukunft von einer anderen Kultur dominiert wird, die sagt, nein, wir feiern ab sofort den chinesischen Kalender? Genauso wie es das vor, ich glaube, 1691 war. Das war erst das Jahr, in dem der Papst Innozenz XII. Den 1. Januar als Jahresbeginn festgelegt hat. Eine relativ kurze Zeit. Und es könnte wieder anders kommen. Vor diesem Hintergrund wird der erste Adventssonntag für Christen noch etwas wichtiger. Ich sehe am Neujahrsfest, in welchem System jemand lebt, was sein Glaubensbezug ist. Ob er jüdisch, muslimisch, chinesisch, von verschiedenen Kulturen und Religionen geprägt ist oder christlich. In einer Gesellschaft, in der das Christentum verdunstet, gewinnt der erste Advent als Jahresbeginn eine neue Bedeutung, denke ich. Und so ist auch heute das Festgeheimnis, ich habe es versucht zu zeichnen, ein sehr, sehr großes. Beim allerersten ökumenischen Konzil 325 in Nicea wurde festgestellt, dass Jesus wahrer Mensch ist. Das Weihnachtsfest wurde festgelegt. Gut 100 Jahre später, 431 in Ephesus, ging es dann darum, dass es auch eine Zeit vor Weihnachten braucht, eine Vorbereitungszeit, diese Fastenzeit des Advent, und dass es sinnvoll ist, ein großes Fest nach orientalischer Tradition eben nicht nur einen Tag zu feiern, sondern 8 Tage, eine ganze Festoktav. Von Samstag bis Samstag dieses Jahr. Maria, die Jesus zur Welt bringt, den wahren Gott und wahren Menschen, sie ist die Gottesgebärerin, Deswegen hat es etwas gedauert, bis dann 1931 Papst Pius XI. Sagte, natürlich muss diese Weihnachtsoktav enden mit einem Hochfest für die Gottesmutter Maria. Und wie es die Mathematik so will, fällt bei uns eben genau der 1.1. auf den 8. Tag nach Weihnachten. Sie können sagen Zufall, Sie können sagen wunderbare göttliche Fügung. Zumindest ist es sehr interessant, dass es fast 1580 Jahre braucht, bis dieser Kreislauf wieder stimmt und es für alle sichtbar ist. Das Evangelium war zwischen 1931 und 1970 sehr kurz heute. Da stand einfach nur, nach 8 Tagen wurde er entsprechend dem Gesetz beschnitten und ihm wurde der Name Jesus gegeben, wie es der Engel gesagt hatte. Punkt. Das kürzeste Evangelium des Jahres am 1.1. Das ist sehr, sehr verwunderlich, dass Jesus diesen Weg wählt. Was bedeutet es, dass sich Jesus inkarniert, Fleisch wird in einer Kultur mit einem Gesetz, was die Beschneidung von Knaben verlangt, 8 Tage nach der Geburt? Auch das finden Sie ganz am Anfang der Bibel, im 17. Kapitel der Genesis. Abraham wird das aufgetragen. Du sollst alle ab sofort beschneiden, alle männlichen geborenen Kinder 8 Tage nach der Geburt als Zeichen des Bundes, der besonderen Verbindung mit Gott. Jesus bräuchte das überhaupt nicht. Jesus ist ja in besonderer Verbindung mit Gott. Ein äußeres Zeichen ändert daran nichts. So ein bisschen eine Parallele zur Taufe. Jesus muss sich ja auch nicht taufen lassen, weil er keine Sünde hat, und er tut es trotzdem. Deswegen gab es die zweite Lesung. Ich vermute mal, das rauscht an einem so vorbei. Jesus war dem Gesetz unterstellt, hieß es in Galater 4,4. Also er nimmt das ganze Paket an. Wenn ich sage, ich werde Mensch in Palästina, in der israelisch-jüdischen Kultur, mit dem jüdischen Gesetz, dann werde ich nach 8 Tagen beschnitten. Und dann ist es so. Das ist wichtiger, als Sie es vielleicht gerade spüren, denn Inkarnation ist immer ganz konkret. Sie haben das vielleicht bei Ihrer Partnerwahl festgestellt. Sie haben sich vielleicht für eine ideale Frau und einen idealen Mann entschieden und festgestellt, vielleicht ein Jahr nach der Hochzeit, vielleicht 20 Jahre danach, dass er nicht so ganz ideal ist. Und dass Sie sich trotzdem für diesen konkreten Menschen entscheiden müssen. Das geht mir genauso mit der Kirche. Die Kirche ist nicht ideal, falls Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wie konkret ist diese Braut Christi? Vielleicht ist Ihnen der Bogen zu groß, aber die Beschneidung Jesu zeigt mir, ich kann mich immer nur für was ganz konkret Menschliches entscheiden. Es gibt nur diese Kirche und keine andere. Es gibt nur dieses Leben als jüdischer Knabe und kein anderes. Inkarnation heißt immer Ja sagen zu dem, was halt da ist. Und dann bekommt Jesus in der Beschneidung, wie es vorgesehen ist, einen Namen. Diesen Namen hat sich nicht der Papa ausgedacht, nicht die Mama, sondern, wie das bei uns ja auch so ist, der Engel. Der Engel hat gesagt, 1,31, dem Kind sollst du den Namen Jesus geben. Wir feiern das mittlerweile an einem eigenen Fest, nämlich am nächsten Montag. 3. Januar ist der heiligste Name Jesu, aber die meisten von Ihnen werden da wahrscheinlich sich nicht nach St. Moritz verirren. Deswegen auch dazu, zu dem zweiten Festgeheimnis der Namensgebung, ein ganz kurzer Impuls. Der Name, den sich der Engel da ausgedacht hat, oder besser gesagt vom himmlischen Vater auf die Erde herunterbringt, ist Jeshua. Jeshua. Jahwe ist Heil. Das haben Sie im Tagesgebet bereits gehört. Vielleicht habe ich es beim Singen etwas vernuschelt, aber es geht darum, dass Jesus das Heil der Menschen ist. Sie wissen, dass es Zeiten in unserer Geschichte gab, wo sich Menschen als Gruß das Heil an den Kopf geschmissen haben in Kombination mit einem Sieg. Und Sie wissen, dass wir in einer Zeit leben, die nach wie vor durch und durch unheil ist, in der sich Menschen in vielerlei Weise nach einem Heil sehnen. Gott, der keinen Namen hat, der kein Gesicht hat, von dem man keine Vorstellung hat, den man nicht ansprechen kann, gibt sich selbst den Namen: Gott ist Heil. Und die Kirche schickt sie mit diesem kleinen Evangelium in das neue Jahr. Es klingt so wahnsinnig abstrakt und das ist es überhaupt nicht. Wenn Sie sich fragen, wie wollen Sie das kommende Kalenderjahr gestalten, dann würde ich Ihnen daraus eine Summe bilden. Nehmen Sie das Leben so konkret an, wie es ist. Sich selbst mit all dem, was Ihnen an sich selbst nicht gefällt, und alle Menschen um sich herum, wie es ihnen auch nicht passt. Das ist sehr, sehr konkret. Das ist Inkarnation, die Bejahung der Schöpfung, wie sie nun mal so ist. Ihre Beschneidung. Und nehmen Sie diesen Namen Jesu mit. Es wird genügend Situationen im kommenden Jahr geben, in den 365 Tagen, die vor Ihnen liegen, wo Sie Unheil in sich feststellen oder um sich herum. Nutzen Sie diesen Namen Jesu. Und nutzen Sie ihn so, wie ihn die Kirche heute präsentiert, mit der Fürsprache Mariens. Mein Ordensvater, der heilige Philipp, liebte kurze Stoßgebete und eines seiner Liebsten war Jungfrau und Mutter, Mutter und Jungfrau. Nicht besonders kompliziert, nicht besonders kreativ. Jungfrau und Mutter, Mutter und Jungfrau, als eines der wirkmächtigsten Stoßgebete, die er entdeckt hat. Das Heil öffnet sich über die Fürsprache und Vermittlung Mariens, wie Mittlerschaft im Christentum ein ganz wichtiges Prinzip ist. Aber das wäre eine andere Predigt. Lassen Sie uns nach dem Credo diese Fürbitte einmal ausprobieren. Amen.